Ob und wie von Klimawandel gesprochen wird, genau, scheint vor allen Dingen eine Frage von Beobachtung, Erfassung, und Rechnerleistung zu sein und von Wahrscheinlichkeiten. Ist er oder ist er nicht belegbar? Wie lauten die Voraussagen? Klimawandel und wie über ihn gesprochen wird, ist also zum einen vor allen Dingen eine Frage von Daten. Damit ist es aber auch eine Frage der Form. So titelt der Eribon-Übersetzer in der Zeit, Tobias Haberkorn, wir würden von Klimawandel immer noch sprechen, als sei er ferne Fiktion. Mit der Erfassung des Klimawandels als Form von datenbasierter Prognose geht wiederum geht eine Neukonfiguration des Sprechens über Migrationsbewegungen einher. Ein untrennbarer Zusammenhang wird konstatiert. Klimawandel erzeugt sogenannte Klimaflüchtlinge. Und in diesem Zusammenhang wird Migration als Naturkatastrophe reaktualisiert. Mich interessiert nun, wie durch den derart konstatierten Zusammenhang von Klima und Migration auch der Zusammenhang von Migration und Rassismus durch Klimavorhersage eine Aktualisierung erfährt. Ich werde daher die Frage von Amitav Ghosh nach den Formen der Erzählung des Klimawandels aufgreifen, eine Frage, die er in seinem Buch The Great Derangement von 2016 diskutiert. Amitav Ghosh, für die, die ihn nicht kennen, ein Romanautor, ein indischer Romanautor, der wie sagen, zu den bekanntesten Autoren der Gegenwart zählt und auch alle seine Werke sind meiner Ansicht nach alle auch auf Deutsch erschienen, auch The Great Derangement. Ich habe es aber nicht auf Deutsch gelesen, mir ist der Titel jetzt hier auch nicht zur Hand. Ich habe es auf Englisch gelesen, ein Zufallsfund damals. Und mich mit den Projektionen von Migration befassen. Also erstens, wie zukünftige Migrationsszenarien imaginiert und auf der Grundlage von Daten vorgestellt werden und zweitens, wie diese Daten und ihre Verarbeitung bestimmt werden und zweitens, und dann, wie Migration in Film und Nachrichten als eine Art von skriptgesteuertem Realitätsformat und oder als Wettervorhersage formatiert wird. Dazu nehme ich zwei audiovisuelle Arbeiten in den Blick, ein Video von 2017 und einen Fernsehfilm von 1990, über den Matthias, glaube ich, auch einiges zu erzählen weiß. Wir stiegen schon vorher in die Diskussion danach ein. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt. Den Anfang machen jedoch Spekulationen über und mit dem Wetter. Ganz klar, Klimaflucht is a fact. Klimawandel und Migration hängen zusammen. Wie dieser Zusammenhang verhandelt wird, ist jedoch nicht einfach Fakt, sondern basiert auf Vorannahmen und auf Regierungshandeln, gegenwärtigem und zukünftigem. So hat im März letzten Jahres die Weltbank ihren Bericht zur Klimamigration publiziert. Hier wird, wie Sibylle Bauriedel auf ihrem Blog Klimadebatte zusammenfasst, quantitativ argumentiert. Auf Basis von aktuellen nationalen Bevölkerungsdaten, die in die Zukunft fortgeschrieben werden. Der Bericht prognostiziert in einem Szenario mit ungebremstem Klimawandel für 2050 eine Migration von 140 Millionen Menschen. Bauriedel beschreibt den Weltbankbericht, der bildgewaltig als Groundswell betitelt wurde, als geodeterministische Verräumlichung von Migration. Es werden drei Großregionen von Klimamigration bestimmt: subsaharisches Afrika, Lateinamerika und Südasien. Und auch wenn der Weltbankbericht nur von Binnenmigration ausgeht, dient der Link zwischen Migration und Klimawandel letztlich als Warnung. Die Warnung vor kommender Migration als Argumentationsfigur, um gegen Klimawandel vorzugehen. Sicher, Migration wird auch als Successful Adaptation Strategy verstanden, wie beispielsweise die Climate and Migration Coalition formuliert. Und die Coalition, die unter dem Dach von Climate Outreach angesiedelt ist, einer gemeinnützigen Gesellschaft in Großbritannien, hat sich in einer Studie mit der Frage "Who gets to talk about climate-linked migration in the media?" befasst. Darin werten sie dieses Sprechen über als Herausforderung besonders für Stimmen von rechts. Einwanderungspanik gehört zu jedem rechten Programm. Aber um Klimamigration entsprechend ausschlachten zu können, muss zunächst der Klimawandel anerkannt werden. So seien Klimaleugner bzw. Skeptiker in der Diskussion notwendigerweise abwesend. Aber auch wenn es einen Zusammenhang zwischen Klimawandelleugnern und rassistischen Weltbildern gibt, der Zusammenhang ist nicht hinreichend. So konstatiert dann auch die Coalition: "What our analysis of media actors reveals is a lack of diversity in how climate-linked migration is represented in the UK media. Our analysis reveals a focus on a small number of geographic locations, when in fact this is truly a global issue." Klimawandelinduzierte Migration gilt also A, einerseits als sicher, also als garantiert, als ausgemacht, und B, als Sicherheitsfrage, also als Gefahr für Sicherheit und geopolitische Stabilität. Das zeigt sich auch in einer Wortwahl wie dem Klimakrieg in dem bereits genannten Zeitartikel von Tobias Haberkorn. Wie selbstverständlich dieser Zusammenhang ist, belegt auch das Beispiel des Klimacampus Hamburg, einem Netzwerk aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden, dessen Kolloquium seine Seminarreihe mit von der Atmosphärenphysik bis zur Sicherheitsforschung zusammenfasst. Ein weiteres Beleg ist der Krieg in Syrien, für den die US-Regierung unter Obama Zusammenhänge mit Klimawandel hergestellt hat. Eine These, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch 2015 noch vertrat, für den Klimawandel generell eine der Hauptursachen neuer Migrationsbewegungen darstellt. Aber auch zahlreiche andere Artikel, besonders vom Beginn des langen Sommers der Migration, belegen dies. Und mit dem langen Sommer der Migration spreche ich in der Wortwahl der kritischen Migrationsforschung von der sogenannten Flüchtlingskrise, die gar keine Flüchtlingskrise ist, sondern wenn überhaupt eine Krise des europäischen Projekts. Deswegen der lange Sommer der Migration, aber auch aus anderen Gründen. For proponents of the view that anthropogenic climate change will become a threat multiplier for instability in the decades ahead, the Syrian civil war has become a recurring reference point, providing apparently compelling evidence that such conflict effects are already with us. According to this view, human-induced climatic change was a contributory factor in the extreme drought experienced within Syria prior to its civil war. This drought in turn led to large-scale migration, and this migration in turn exacerbated the socioeconomic stresses that underpin Syria's descent into war. Wie eine Studie von 2017 in Political Geography ihre Ausgangsthese formuliert. Der Begriff des Threat Multipliers stammt vom CNA Military Advisory Board, einem US-amerikanischen Elitezusammenschluss hochrangiger Militärs, die den Begriff in einem Report 2007 verwendeten und aus der damalige Präsident Obama den Schluss gezogen hat, dass Klimawandel will cause more drought, more famine, more mass displacement, all of which will fuel more conflict for decades. Die Studie findet zwar wenig bis keine Substanz für diese These bzw. diesen Thesenkomplex, ebenso wenig findet sie Belege für die behauptete, von Dürre ausgelöste Migrationsflut, aber sie warnt, beziehungsweise sie warnt, weil sie sozusagen diesen Zusammenhang entsprechend interpretiert. The Syria case, the article finds, does not support threat multiplier views of the impacts of climate change. To the contrary, we conclude policymakers, commentators and scholars alike should exercise far greater caution when drawing such linkages or when securitizing climate change. Eine Warnung, die aller meiner Ansicht nach aber nicht besonders weit, die nicht besonders gehört wird. Deswegen auch mein Vortragsthema. Wie die klassische Migrationsforschung verstehen sich große Teile der Erforschung von Klimawandel als Grundlagenforschung für politisches Handeln. So präsentiert sich CLISAP, Integrated Climate System Analysis, der interdisziplinäre Exzellenzcluster an der Universität Hamburg folgendermaßen. Mithilfe komplexer Rechenmodelle können Klimaforscherinnen und Klimaforscher Angaben über mögliche Entwicklungen unseres Klimas machen und Hinweise geben, welche Anpassungen gegebenenfalls notwendig sind. Dabei geht es auch um den Einfluss des Menschen auf das Klima, um mögliche Konflikte, die der Klimawandel auslöst, sowie um die Kommunikation künftiger Veränderungen im Erdsystem. Die Ergebnisse der Hamburger Forschung sind so Grundlage für eine sinnvolle Klimapolitik. Das ist zwar nicht falsch und wird wahrscheinlich meistens einfach auch so überlesen, aber Korns Rede von der Fiktionalisierung des Klimawandels beschreibt ja vor allen Dingen Regierungshandeln, das sich Forschungsergebnissen verweigert. Aber der Zusammenhang von politischer Stichwortgebung für Forschung und umgekehrt, die Politiknähe von Forschung, ist besonders im Kontext von Migrationsforschung aus guten Gründen kritisch zu sehen. Wie das Beispiel der sogenannten Ausländerforschung in Deutschland zeigt. Wo mittlerweile völlig klar ist, dass sich sozusagen diese Forschung komplett aus dem Stichwortgeben der Politik bedient hat und die Politik entsprechend rückgefüttert hat. Wenn man heutzutage jemanden fragt, wie ist das, wann hat das mit der Migration in der BRD im 20. Jahrhundert angefangen, dann kommt immer 1955 der erste Abschluss des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Dieser Vertrag war die Reaktion auf existierende Migrationsbewegungen. Aber diese Erkenntnis sozusagen aus der kritischen Migrationsforschung setzt sich bis heute nicht durch. Und das ist sozusagen die Erbschaft eben dieser Art von Verschränkung von Politik und Forschung. Aber es zeigt sich übrigens auch darin, dass Kolleginnen und Kollegen aus der kritischen Migrationsforschung sehr vorsichtig damit sind, was sie publizieren, weil sie sehr häufig widerständige Praktiken analysieren und genau wissen, dass die Forschung, die sie publizieren, eben auch von den entsprechenden Behörden gelesen werden, was zum Teil auch zu schrägen Momenten führt, wie Frontex die Videokunstausstellung organisieren und dann Arbeiten einladen, die ich unter anderem auch bei der Berlinale gezeigt habe und wo man sich dann doch fragt, wie das eigentlich wie das funktioniert. Der Paradigmenwechsel durch die kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, die ich hier schon erwähnt habe, setzt auch und nicht zuletzt genau hier an und grenzt sich unter anderem klar von einem ökonomisch-funktionalistischen Blick auf Migration ab, der Migration vor allen Dingen als Ergebnis von Push- und Pull-Faktoren begreift und stattdessen eine gesellschaftstheoretische Fundierung fordert. Mit der kritischen Migrationsforschung begreife ich Migration daher allererst als politische Bewegung und eben nicht als Human Movement per se. Eine Perspektive, die meiner Ansicht nach Migration depolitisiert und enthistorisiert oder eben Migration lediglich als Angelegenheit von Demografie sieht, also als die Summe aller Migrantinnen und Migranten, deren Zählung stets auf methodischem Nationalismus beruht. Ende 2017 verfasste Donald Trump den folgenden Tweet: In the East, it could be the coldest New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old global warming that our country, but not other countries, was going to pay trillions of dollars to protect against. Bundle up. Wie üblich, man sollte nicht zu viel Donald Trump stehen lassen. Wie üblich folgten auf seinen Tweet korrigierende Reaktionen, die darauf hinwiesen, dass dieser Präsident wie andere US-amerikanische Politiker vor ihm aus der Kälte einen Beleg für Klimawandel als Fake News zu stricken versuchte, durch die Gleichsetzung und damit Verwechslung von Wetter und Klima. Klima bezieht sich auf das Verhalten der Atmosphäre über einen langen Zeitraum, während das Wetter beschreibt, was auf einer viel kürzeren Zeitskala passiert. Das Klima kann gewissermaßen als die Summe langer Wetterperioden betrachtet werden. Beide können vorhergesagt werden, aber nur das Wetter kann mit dem Blick aus dem Fenster beobachtet werden. Das Global Climate Observing System hat 2010 rund 50 Essential Climate Variables, ECVs, definiert, die sich in die drei Hauptbereiche Atmosphäre, Ozean und Erde gliedern. Alle ECVs werden anhand von drei Kriterien identifiziert: Relevanz, Machbarkeit und Kosteneffizienz. Klimabeobachtung und damit Klimavorhersage ist eine Frage von Daten. Daten definieren, Daten produzieren, Daten sammeln, Daten erheben, Daten lesen, Daten interpretieren. Und Daten liefern, bereitstellen, steht auch für die Finanzierung von Daten und deren Zirkulation, wie Zugriff, Verarbeitung und so weiter. Auf Englisch affording data. Das ist also auch deren monetäre Verhandlung. Wetter und Klima sind also nicht identisch, sie hängen aber durchaus zusammen. Insbesondere über ihre jeweilige Erfassung, worauf der Claim-Slogan des Deutschen Wetterdienstes mehr als deutlich hinweist. Wetter und Klima aus einer Hand. Numerische Wettervorhersagen oder Prognosen, NWPs, sind rechnergestützte Wettervorhersagen. Aus dem Zustand der Atmosphäre zu einem gegebenen Anfangszeitpunkt wird durch numerische Lösung der relevanten Gleichung der Zustand zu späteren Zeiten berechnet. Die Grundlagen hierfür hat der norwegische Physiker und Meteorologe Wilhelm Bjerknes gelegt, der 1904 die dynamischen Vorgänge in der Atmosphäre mittels mathematisch-physikalischer Gleichungen beschrieb. Der britische Meteorologe Lewis Fry Richardson griff die Idee der numerischen Wettervorhersage auf und veröffentlichte 1922 das Buch mit dem Titel Weather Prediction by Numerical Process. Ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt wurde das Air Conditioning erfunden, komme ich gleich noch zu. Er beschreibt darin die für eine Vorhersage nötigen Gleichungen. Fry Richardson erkannte, dass gigantische Rechenkapazitäten notwendig sind, um innerhalb sinnvoller Zeit brauchbare Wetterprognosen zu erstellen und träumte von Fabriken voller rechnender Menschen. John von Neumann schlug 1946 dann vor, den Computer für diesen Zweck zu verwenden. Unter der Leitung des US-amerikanischen Meteorologen Jewel Gregory Charney wurde ein mathematisches Atmosphärenmodell entwickelt, das grob die großräumige Zirkulation in unserer Atmosphäre simulieren konnte. Im März 1950 wurde dann damit mittels echter Messwerte auf dem ersten rein elektronischen Universalrechner, dem ENIAC, der im Besitz der US-Armee war, die erste realistische computergestützte 24-stündige Wettervorhersage berechnet. Wie Yuriko Fuduhata von der McGill University letzten Herbst in Lüneburg bei der Digital Cultures Conference ausgeführt hat, machte die computergestützte numerische Wettervorhersage Klimakontrolle notwendig. Die Rechner mussten in klimatisierten Räumen untergebracht werden. Sie machten also Air Conditioning erforderlich. Die Kontrolle des Wetters draußen setzte die Kontrolle des Klimas drinnen voraus. Nun ist Air Conditioning nicht nur ein Energiefresser und damit ein massiver CO2-Emittent, sowie eine wichtige Technologie der Globalisierung, Wettervorhersage und Klimawandel hängen noch auf eine andere perfide Art und Weise zusammen, und zwar über den Handel mit Wetterderivaten. Derivate sind Finanzinstrumente, die dem Transfer von Risiken dienen, genauer dem Marktrisiko von Basiswerten, wie zum Beispiel eben auch das Wetter. 1998 ließ der damalige amerikanische Handelsminister William Daley verlauten, dass Weather is not just an environmental issue, it is a major economic factor. At least $1 trillion of our economy is weather sensitive. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Handel mit Wetter bereits. Die Logik dazu musste offensichtlich aber ebenfalls verkauft werden. 1997 fand der erste Over-the-Counter-Handel mit Wetterderivaten statt, also nicht börsennotiert, wodurch das Feld des Weather Risk Management instituiert wurde. Laut Valerie Cooper, ehemaliger Executive Director des Weather Risk Management Association, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre eine 8 Milliarden US-Dollar schwere Industrie. 1999 führte die Chicagoer Handelsbörse schließlich Wetterfutures ein. Das Wetter ging damit an die Börse. Diese Inwertsetzung des Wetters wurde Anfang der 2000er Jahre auch in Deutschland sehr stark beworben, zum Beispiel in der FAZ, die den Handel mit Wetterderivaten geradezu als logische Maßnahme und als sinnvolle Risikoabsicherung anpriesen. Die FAZ schreibt, neueste Studien schätzen, dass etwa 5% des Bruttosozialproduktes der westlichen Industriestaaten Wettereinflüssen unterliegen. Für Westeuropa allein macht diesen nominal knapp 300 Milliarden Dollar aus. Wetterindizes bieten vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, temperaturbedingte Risiken zu erkennen und zu messen. Sie können somit zu einer wichtigen unternehmerischen Kenngröße werden. Und weiter, mit Finanzmarktgeschäften, mit Wetterderivaten sichern sich Unternehmen gegen schlechtes Wetter ab. Die Absicherung gegen Wetterrisiken gehen von Temperaturschwankungen aus. In der Regel basieren die Wettgeschäfte auf Wetterindizes, die Abweichung von einer bestimmten Referenztemperatur statistisch erfassen. In den Vereinigten Staaten wird als Richtwert häufig 68 Grad Fahrenheit, also 18,33 Grad Celsius, gewählt. Das heißt, Wetterderivate zahlen sich dann aus, wenn die Abweichung groß ist. Das heißt, Temperaturschwankungen, die unter anderem den Klimawandel indizieren, machen Gewinn. Und so schließt sich der Kreis. Mit den Wetterrisiken des Klimawandels steigen die Gewinne des Finanzmarkts. Klimawandel ist so etwas wie eine Gewinngarantie. 2018 veröffentlichte die Weltbank, wie bereits erwähnt, ihren neuesten Bericht mit dem Titel Groundswell, Preparing for Internal Climate Migration. Der Bericht behauptet, ich wiederhole, dieses neue Phänomen zu analysieren und Vorhersagen für 2050 zu machen. Mit Fokus auf die genannten drei Regionen warnt der Bericht davor, dass diese bis 2050 mit über 140 Millionen Binnenklimamigranten zu tun haben werden. Und zwar, wenn nicht sofort Klima- und Entwicklungsmaßnahmen ergriffen würden. Diese 140 Millionen, so der Bericht, werden durch kommende Dürren, Ernteausfälle, steigende Meeresspiegel und Sturmfluten vertrieben. Nee, das ist es nicht. This recent phenomenon and projects forward to 2050. Das brauche ich auch nicht voll. Entschuldigung, deswegen. Wie Sibylle Bauriedl, die ich schon zitiert hatte, Professorin für integrative Geografie in Flensburg, argumentiert, präsentiert dieser Bericht eben geodeterministische Szenarien. Damit wird sozusagen die Migrationspanik, die der Bericht hervorruft durch die Relativierung des Klimawandels, also andersrum, die Migrationspanik dient dazu, die Relativierung des Klimawandels einzuhegen. Im Imagevideo, die Formulierung stimmt so nicht. Das Imagevideo von Groundswell endet mit der Schlussfolgerung, dass, ich zitiere, the window for opportunity for action is still open now. Also es gibt noch die Möglichkeit zum Handeln. Und die Empfehlung, die sozusagen beides einzuhegen, verspricht den Klimawandel und damit die Migration, invest now to improve data on the scale and scope of local climate migration. Klimawandel wird also in Daten für Migrationsprognosen übersetzt bzw. umgewandelt. Und Migration wird ebenfalls vor allen Dingen monetär in Form von Kosten ausgedrückt. Und weniger, das ist auch das Gängige, sozusagen eben diese dass Migration als ökonomisch-funktionalistisches zu begreifen, bedeutet eben sozusagen in Kosten, Nutzen oder in Kosten vor allen Dingen zu sprechen, selten eben im Nutzen im Sinne von der Kosten, der Gewinne, die durch Migration eingefahren werden, die massiv sind, auch in Deutschland. Das ist zum einen die Security-Firmen, die Lagerbetreiber, die Tech-Companies für Biometrie und Datafizierung, für deren Technologien Migration zugleich Teststrecke und Investitionsraum ist, aber auch die maximal verfügbare hochmobile und prekäre migrantische Arbeitskraft, besonders in Landwirtschaft und Pflege. Obwohl ich hier nicht detailliert auf die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept und der Terminologie der Klimamigration als solcher eingehen werde, möchte ich zumindest auf ein paar kritische Punkte hinweisen, die anschließen an, was auch in der kritischen Migrationsforschung nicht neu ist, an den Zusammenhang von Migration und Rassismus. Ich verweise hier nur auf das vor 30 Jahren von Etienne Balibar und Immanuel Wallerstein herausgegebene Buch Rasse, Klasse, Nation, das Manuela Boyajiew letztes Jahr in einer wirklich großartigen Veranstaltung am Haus der Kultur in der Welt in Berlin einer Aktualisierung unterzogen hat. Über die Rassifizierung des Klimawandels schreibt der Geograf Andrew Baldwin: I think we need to expose the invisible racism at stake in the discursive phenomenon of climate change migration and climate refugeeism. The risk is not in not doing so is that the discourse on climate change and migration becomes a means for orienting us to climate change as a problem of global population management. In this way, a progressive politics of climate change would do well to rethink climate change and migration not as a problem to be solved or as an object of state management, but as a racial relation to be historicized. Eine Historisierung, wie sie unter anderem Christina Sharp in The Wake on Blackness and Being 2016 vorgenommen hat. In what I am calling the weather, anti-blackness is pervasive as climate. The weather necessitates changeability and improvisation. It is the atmospheric condition of time and place. It produces new ecologies. Entsprechend fragt Naomi Klein 2014 in The Nation, what does Black Lives Matter and the unshakable moral principle that it represents have to do with climate change? Everything. Because we can be quite sure that if wealthy white Americans had been the ones left without food and water for days in a giant sports stadium after Hurricane Katrina, even George W. Bush would have gotten serious about climate change. Similarly, if Australia were at risk of disappearing and not large parts of Bangladesh, Prime Minister Tony Abbott would be a lot less likely to publicize, celebrate the burning of coal as good for humanity, as he did on the occasion of the opening of a vast new coal mine. And if my own city of Toronto were being battered year after year by historic typhoons demanding mass evacuations and not Tacloban in the Philippines, we can also be sure that Canada would not have been building tar sand pipelines, the centerpiece of its foreign policy. Weitere wichtige Positionen zu dieser Kritik stammen vor allen Dingen aus dem Umfeld der indigenen Klimagerechtigkeitsforschung, auf die ich hier nur hinweise. In seinem Buch Premediation, Affect and Materiality after 9/11 argumentiert Richard Grusin, dass in einer Zeit zunehmender Sicherheitspolitik und Verbriefung, Securitization ist auch ein Begriff des Finanzmarkts und deswegen diese doppelte Übersetzung, soziale Netzwerkmedien daran arbeiten, kollektive Affekte von Antizipation und Konnektivität vorzuvermitteln, to premediate, und gleichzeitig Befürchtungen und Angst zu verbreiten. Premediation works to produce an affectivity of anticipation by remediating future events or occurrences which may or may not ever happen. Eine der Rezensionen des Buches von Russell Kilbourne in Review and Cultural Theory beginnt mit einer Anekdote zur Wettervorhersage. Ein Smalltalk des Autors mit einem Freund über das Wetter führt dazu, dass dieser Freund eine Wettertracking-Webseite besucht, die für den Nachmittag des Tages Regen voraussagt. Kilbourne schlussfolgert: My friend's online forecaster is not simply a predictor of future bad weather patterns, but also a mode of proleptic preparation for always already imminent future shocks, surprises or disappointments. Im Gegensatz zu üblichen Vorhersage setzt die Prämediation zu Grusin darauf, falsch zu liegen. Sie vermittelt mögliche negative Zukunftsszenarien, to protect us from the kind of negative surprises that might await us in an unmediated world. Mit anderen Worten, so Kilbourne, premediation keeps us in a kind of purgatorial present indexed to an apocalyptic future that we hope never arrives, a state of perpetual anticipation whose function is cathartic insofar as its predictive potential always fails. Der Groundswell Report der Weltbank ist daher nicht so sehr eine Klimamigrationsprognose, sondern premediation. Diese apokalyptische Zukunft, die niemals eintreffen soll, ist Teil einer grundsätzlichen Aufhebung von Zukünftigkeit oder wie Mark Fischer das mal so treffend formuliert hat, die Dauerschleife der Gegenwart eines kapitalistischen Realismus. Für Steven Shaviro erleben wir ein grundlegendes Versagen der Vorstellungskraft, in der das Finanzwesen all unsere kreativen Vorstellungskraft besetzt. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns etwas vorzustellen, das nicht mit der Logik der Finanzströme vereinbar ist. In der Tat ist die Finanzwelt an sich unsere Speculative Fiction, siehe Wetterderivate. Ich möchte dies nun mit Amitav Ghosh Argument verbinden, wonach die Klimakrise auch eine Krise der Kultur und damit der Fantasie ist. Diese Kultur, so Ghosh, ist eng mit der Geschichte des Imperialismus und des Kapitalismus verbunden. Er fragt, wie es dazu kam, dass der vermeintliche Realismus des modernen Romans die Realität in den Bereich der Fantasie verbannt hat und die Unwahrscheinlichkeiten der Natur durch Struktur und Ordnung ersetzt wurden. Sehr unwahrscheinliche Ereignisse wie die symptomatischen Ereignisse des Klimawandels gehören nicht mehr der realen Welt an, sondern dem Science-Fiction, dem epischen, den fantastischen Formen des Geschichtenerzählens. Oder zu dem des Faktischen, dem Essay, dem Dokumentarfilm. Der moderne Roman, ein Schlüsselformat für die Gestaltung des globalen Nordens, ist, so Ghosh, nicht nur nicht in der Lage, Geschichten über den Klimawandel zu erzählen, es ist die Erzählform, die eben diese Welt des Klimawandels hervorgebracht hat. Abgetrennt von tiefen Zeit ebenso wie vom Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft und von kollektiven Weisen des Denkens ist diese Erzählform selbst Teil des Klimawandels. Sein Buch ist sehr Donna Haraway, die selber very Marilyn Strathern in dieser Hinsicht ist, weil es argumentiert, dass es wichtig ist, welche Geschichten Welten hervorbringen und welche Welten Geschichten. Und auch wenn Amitav Ghosh nicht über Kino oder Filme oder Videos oder irgendwas Audiovisuelles oder Akustisches spricht, sondern ausschließlich literarische Formate in den Blick nimmt, habe ich das Buch von Anfang an auch als Filmbuch gelesen. Die Welthaltigkeit von Filmen und die Fähigkeit des Kinos, Welten zu schaffen, erfordert und erlaubt eine ähnliche Befragung. Welche filmischen Geschichten bringen welche Welten hervor? Dies besonders im Kontext meines Fokus, insofern, wie Brigitta Kuster bereits vor vielen Jahren argumentiert hat, Migration auf Bildschirmen formatiert wird. Ein Argument, was sie in ihrer jüngsten Monographie Grenzefilm sehr schön weitergeführt hat. Audiovisuelle Medien konfigurieren, wie wir Migration überhaupt sehen, wie wir Migration denken, wie wir darüber schreiben, Migration adressieren. Die Migration überhaupt erst in Erscheinung tritt. Sie bildet sie nicht etwa ab. Nicht umsonst fordert Sean Cubitt in Finite Media eine mediale Revolution ein. Ach, das überspringe ich jetzt. Dies zumal, als das Klima eben selbst bereits Teil eines spekulativen Finanzmarkts ist. In the era of finance capital, oil as information is as important as commodity as oil as fuel. With such moves, the natural environment enters the information environment. Öl lässt sich hier sehr leicht durch Wetter- bzw. Wetterderivate ersetzen. Wetter und letztlich Klima ist nicht nur natürliche Umwelt, sie sind informatisiert. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Film. Letztes Jahr hat Neuseeland angekündigt, ein experimentelles Visumsformat einzuführen, die Anerkennung als Klimaflüchtling, wie der Klimawandelminister James Shaw 2017 bei einem Interview formuliert hat. An experimental humanitarian visa category could be implemented for people from the Pacific who are displaced by rising seas resulting from climate change. Anlass hierfür waren nicht zuletzt Asylanträge von Familien aus Tuvalu. Der Fall von Ioane Teitiota, der von der Insel Kiribati stammt und 2014 in Neuseeland Asyl beantragt hatte, gilt als weltweit erster Klimaflüchtling. Trotz großer weltweiter medialer Aufmerksamkeit wurde der Antrag abgelehnt. Teitiota 2015 abgeschoben. Seither gab es jedoch vereinzelt Anerkennung. Und eben seit neuestem die Bemühungen, das zu verrechtlichen. Der Pazifikstaat Tuvalu besteht aus kleinen Inseln, nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Dessen Anstieg infolge des Klimawandels kann die Inseln unbewohnbar und eine ganze Nation zu einem Volk von Flüchtlingen machen. Und das hat schon Überlegungen gegeben, die ganze Inselgruppe zu evakuieren. Tuvalu ist auch das Land, dessen länderspezifisches Top-Level-Domain, Kürze .tv, besonders beliebt bei Streaming-Sites ist. Anthony Swatek hat dazu 2017 die Videoarbeit .tv gemacht, die in den letzten zwei Jahren auf zahlreichen Filmfestivals gezeigt wurde. Ich zitiere aus dem Katalog des Doc-Festivals in Kassel vorletztem Jahr. Anonyme Nachrichten aus der Zukunft führen uns auf die entfernten Pazifikinseln Tuvalus. In Zeiten des unabwendbaren Klimawandels scheint das Verschwinden des Landes im Meer so gut wie sicher. Doch die Sorge um die Konsequenzen gilt nur selten den BewohnerInnen und der schwindenden Kultur. Vielmehr ist es der beliebte Domaincode .tv, der geschützt werden will. Das Vermieten dieser Domain ist eine der Haupteinnahmequellen des Staates, das paradoxerweise zeitgleich genau die Prozesse unterstützt, die den Untergang herbeiführen. Ein Found-Footage-Essay über eine verschwundene Heimat, Cyberspace und den unaufhaltsam steigenden Meeresspiegel.
Talofa. So se tino maune ye te fekaute nei. Aue manako ki sautalate ne au ke akoi. Aue faipati mai te taimi se kioko ki ei ta aua. Toku whakamoe moenga. Koe ki talitonu mai ki a au. Ka whaia koe talitonu, ko salalane koe se a wala ki talitonu nisi tino.
Hey, it's Carmen. 2015 is coming to an end, and I thought it's a good time to share with you guys some of my favorites for the year. What I love most about this is its hydrating power. When I'm in air-conditioned places, if I were using any other lotions or creams, I feel dry after like an hour or so, but when I use the Avène cream, it just feels so good, like I don't even remember I have a dry neck going on, even in air-conditioned places. So I was really surprised when I first tried that out. I don't know what they added inside. Maybe it's the water they used. So whenever I say I've used better, I'm actually referring to this one because the hydrating power is just bomb. I don't know if it's available at all outside of France because my friend got this from France. My skin was really, really unstable. It got quite bad again. But thankfully, I was back in Hong Kong, so I actually managed to take a short break from making makeup videos, thankfully.
I don't even remember I have a dry neck going on, even in air-conditioned places. It's the bomb. Maybe it's the water they use. Air conditioning mal wieder. Klimatisierte Räume führen zu Feuchtigkeitsmangel und Hautproblemen. Auf Tuvalu herrscht eine hohe Kindersterblichkeitsrate aufgrund der bereits eingetretenen klimatischen Veränderungen, Versalzung des Bodens, Grundwasserverschmutzung, erratisches Wetter und veränderte Fischmigration. Und diese Veränderungen führen auch zu einer Reihe von anderen Krankheiten, unter anderem der Verbreitung von Hautkrankheiten, von denen auch Sigeo Alesana, der mit seiner Familie in Neuseeland Zuflucht gefunden hat, im Buch der Weltreporter namens Flüchtlingsrevolution berichtet, von den Hautkrankheiten. Statt Fische gehen Swatek ebenso wie Tuvalu Bilder ins Netz. Influencer, Porn, Religion und andere Formen der Inszenierung im Upload-Modus. Das ist die Wahl, die Swatek getroffen hat. Er denkt in seiner Arbeit über den Zusammenhang von Television, Fernsehen, Ablenkung und Anschlüsse nach. Tuvalu selbst hatte nie einen Fernsehsender, aber das Internet, wobei die Connectivity Tuvalus über Satellitenschüsseln verläuft. TV gleich .tv. Zeigt sich übrigens auch in Deutschland, wo Arte.tv, Stern.tv, Spiegel.tv sich als Kunden von .tv zu erkennen geben, jener Firma, die TV-Domains ganz gezielt als die Fernsehadresse im Netz an den Markt bringt und Tuvalu im Gegenzug 50 Millionen US-Dollar zusichert, die in jährlichen Raten ausgezahlt werden. Und ein weiterer Clou, der Inselstaat konnte von den Einnahmen unter anderem die Aufnahmegebühr für die Vereinten Nationen bezahlen. wie der Blog United Domains schreibt, der auch noch ausführt, dass es natürlich noch andere solche Domain-Fehllektüren gibt wie DJ, Djibouti oder FM, föderierte Staaten von Mikronesien, beliebt bei Radiosendern, oder Bayerns Interesse am weißrussischen .by. Aber der Zusammenhang ist nicht der von Bild und Location, sondern von Datenzirkulation, Klimawandel und dem Verschwinden von Referenzen bzw. der vollständigen Abstraktion. .tv wird wahrscheinlich geschützt, Tuvalu nicht. Zumindest gibt es Bestrebungen, den Zusammenhang zu trennen, damit TV nicht mit Tuvalu untergeht. Im Oktober hat die Trump-Administration das Build the Wall, Enforce the Law-Gesetz vorgestellt, das die fehlenden 23,4 Milliarden Dollar zu den bisher bereits aufgebrachten 1,6 Milliarden für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko aufbringen soll. Ein Grenzverlauf von insgesamt 2000 Meilen durch teils höchst unwegsames Gelände, aber auch durch Schmetterlingsreservate, Biosphäre, Biodiversitätshotspots und privates Farmland, für die die Aussetzung zahlreicher Umweltgesetze vollzogen werden. 700 Meilen davon sind bereits durch Grenzanlagen befestigt. Da der seit den Midterm-Wahlen demokratisch dominierte Kongress nicht zustimmt, hat Trump das Land in den Shutdown-Modus versetzt. Das Bild, das wir hier sehen, ist ein Lego-Set, das von der Pro-Gun-Webseite Keep in Bear ironiefrei vertrieben wird. Während der Mauerplanbau schon älter ist, datiert der Gesetzesvorschlag aus der Wahlkampfzeit, in der der Marsch der vielen, die von Honduras auf dem Weg in die USA sind und derzeit hauptsächlich in Mexiko versuchen, an- oder weiterzukommen, überall medial präsent war. Als Reaktion darauf wollte Trump zwischen 10.000 und 15.000 Soldaten an der südlichen US-Grenze stationieren. Seine Drohung: Wir brauchen eine Mauer aus Menschen. Die Darstellung übertreibe Panikmache mit dem Thema, wies er zurück. Hier sehen Sie die 8 Prototypen, die von taktischen Teams auf ihre Unüberbrückbarkeit getestet wurden. 8 Prototypen, die in die nähere Auswahl für den Mauerbau gekommen sind. Laut offiziellen Stellungnahmen absolut sicher, laut anderer Verlautbarungen natürlich nicht. Die um den Künstler Christoph Büchler gruppierte Organisation MAGA, Make Art Great Again, ist derzeit dabei, zu versuchen, die Mauer zur Land Art erklären zu lassen. Der mit einem über soziale und traditionelle Medien Mitte Oktober 2018 verbreitete Aufruf zu einem Marsch der vielen aus Honduras Richtung USA war nicht der erste, aber sicherlich der größte. Wie Katrin Zeiske in Blätter für deutsche und internationale Politik vor wenigen Tagen schrieb, haben sich schon öfter Menschen aus Mittelamerika zu Gruppen zusammengeschlossen, um sich gegenseitig auf dem Weg durch Mexiko zu schützen. Bereits seit den 1990er Jahren unterstützt Washington Mexiko finanziell, um ein engmaschiges Kontrollnetz gegen die Migrantinnen und Migranten aufzubauen. Reisende ohne Papiere sind deshalb gezwungen, hohe Summen an professionelle Fluchthelfer zu zahlen oder unzählige Abgaben an Militär- und Polizeikontrollen auf den Landstraßen zu leisten. Viele weichen auch auf Güterzüge aus, auch ein filmisches Motiv. Es gibt einige Dokumentarfilme über diese Züge, was nicht nur ein hohes Unfallrisiko birgt, sondern die überdies der Gefahr von Überfällen und Massenentführungen durch Drogenkartelle aussetzt, die gerade in Mexiko eng mit der Polizei verbunden sind. Bei den Flüchtlingen, bei den Geflüchteten, handelt es sich nicht um einen koordinierten Treck, es gibt keinen erkennbaren Anführer. Für eine solche politische Bewegung ohne Zentrum gibt es nicht nur weitere Referenzen in Bewegungen, in denen sich Exit und Voice, beides Namen von antirassistischen, migrantischen und geflüchteten Bewegungen in Deutschland, entsprechen, sondern auch eine seltsame mediale Steilvorlage, der 1990 von der BBC produzierte Film The March, einem im eigentlichen Sinne schlechten Film, der mich aber dank seiner wirklich aussagekräftigen Symptomatiken in den letzten Jahren immer wieder heimsucht. Gerade erschienen von Stephen Smith, Nach Europa, das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent, in der Berliner Edition Fototapeter. Das Buch von vielen PolitikerInnen wird von vielen PolitikerInnen gefeiert. Weltweit, apparently. Eberhard Jungfer und Helmut Dietrich von der Forschungsstelle Flucht und Migration fassen wie folgt zusammen. Stephen Smith hat ein wohlfeiles Buch über die Demografie Schwarzafrikas, Wort aus dem Buch, und eine angeblich bevorstehende Welle der Arbeitsarmutsmigration vorgelegt. Darin werden MigrantInnen als menschliche Wanderdünen beschrieben. Ich zitiere Dietrich und Jungfer: Natürlich ist Smith viel zu klug für einen kruden Rassismus, aber er liefert Assemblagen eines postliberalen Rassismus. Oder in den Worten von Marianne Pieper: Affektive Politiken fungieren als gezielte Affektmodulationen im Sinne einer politischen Technologie der Angsterzeugung und Akzeptanzschaffung für grenzziehende Politiken. Der US-Mexiko-Mauerbau erfordert, wie gesagt, die Umgehung zahlreicher Umweltschutzgesetze und Auflagen. In einem von zahlreichen WissenschaftlerInnen formulierten Protestschreiben wird formuliert: One of the big misconceptions is that people sort of think of it as a desert, which it is. It's a desert, but it's an extremely biodiverse desert ecosystem. Die Wüste als Projektionsraum, wie das Bild von den menschlichen Wanderdünen, spielt in meinem nächsten Filmbeispiel eine wichtige Rolle. Einem, wie gesagt, wirklich schlechten Film, der mich irgendwie nicht loslassen will.
Lisa, Atfan!
The March, eine BBC-Produktion von 1990, Regie David Wheatley, wie Sie gesehen haben, und das Drehbuch von Bill Nicholson, ist ein paradigmatisches Beispiel einer Filmerzählung, die das Phantasma eines EU-Europa inszeniert, das sich als teleologisches Ziel und Zweck aller afrikanischen Migrationsbewegungen imaginiert und die Geschichte einer Völkerwanderung Richtung Europas erzählt. Paradigmatisch ist der Film dabei auch in seiner Rezeptionsgeschichte. Seit seiner Erstausstrahlung wird er wiederholt und im Kontext signifikanter Anlässe als Realität ins gesellschaftliche Imaginäre eingespeist und trägt so dazu bei, Migration zu formatieren. Vor der Folie Afrika, die sich hier ausschließlich aus den drei Koordinaten Wüste, Entwicklungshilfe und Lager zusammensetzt und zu einer zentralen Kategorie der Selbstvergewisserung werden zu lassen. Der Film erzählt die Geschichte einer europäischen Kommissarin für Entwicklungshilfe, Claire Fitzgerald, von Juliette Stevenson gespielt, die zu einem Camp von Klimaflüchtlingen in einen von langjähriger Dürre geplagten Sudan reist. Dort trifft sie auf den charismatischen Isa El Mahdi, gespielt von Malik Bowens, den wir gesehen haben, der bläst das Streichholz aus, der im Laufe des Films zum Kopf und Sprecher eines beständig anwachsenden Protestmarsch der vielen nach Europa wird, begleitet von Kamerateams und FotografInnen, internationalem Politikpersonal und einem afroamerikanischen Kongressabgeordneten, der daraus eine internationale schwarze Bewegung formen will. Nicht nur El Mahdi vertritt in diesem Film radikale Thesen zu Migration, Klimakatastrophe und Schuldensystem. So werden unter anderem Thomas Sankaras Forderungen eines neuen Marshallplans für Afrika von Claire aufgegriffen, ohne allerdings als Zitat ausgewiesen oder konsequent weitergedacht zu werden. Am Ende des Films in Europa angekommen, werden die Marschierenden von schwer bewaffneten Soldaten begrüßt, ein Junge wird erschossen, die Bewegung kommt zum Stillstand. Der Film endet mit der Kommissarin, die über ein Close-up von El Mahdi erklärt, "We're just not ready for you yet, that's all. Maybe later. Dear God, I hope so. For what sort of world are we making?" Kurzer Realitätscheck. Auch der Marsch aus Honduras wird von Polizei und Militär empfangen. An der Mexiko-Südgrenze wurde ein junger Geflüchteter von der Polizei erschossen. Und in der nordmexikanischen Grenzstadt Tijuana spielten sich Ende November dramatische Szenen ab, als rund 500 Menschen versuchten, den Tijuana-Kanal und die 8 Meter hohe Mauer zu den USA zu überwinden. Als ihnen das gelang, zwang die US Border Patrol die Asylsuchenden unter Einsatz von Gummigeschossen und Tränengasbomben zurück nach Mexiko. Katrin Zeiske kommentiert, die Szene an der US-Grenze mutete wie aus einem düsteren Zukunftsfilm an. Eine verzweifelte Massenflucht aus der Peripherie wird mit Militärpräsenz gestoppt. Ginge es nach US-Präsident Donald Trump, würde dabei sogar scharf geschossen. Der Film, eine Gemeinschaftsproduktion europäischer Sendeanstalten unter der Federführung des BBC, wurde im Rahmen der europäischen Medieninitiative Eine Welt für alle in zahlreiche europäische Länder ausgestrahlt. Und auch wenn das Drehbuch aus der prominenten Hand William Nicholson stammt, Nell hat er geschrieben und Gladiator, versank die aufwendige, pathetische und seltsam widersprüchliche Produktion danach zunächst weitgehend in Vergessenheit. Im Kontext realer Migrationsbewegung erlebte der Film dann in Dekadenschritten 2005 und 2015 erstaunliche Konjunktur und wurde als Visionär, als politische Wettervorhersage und raunendes Orakel jeweils aus der Versenkung geholt und wiederentdeckt. Erstaunlicherweise jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Migrant Caravan aus Honduras. Das mag aber, das ist nur meine Vermutung, an geopolitischen Zuständigkeiten liegen. Die Amerikas sind eben nicht Europa. Mit den spezifischen Weisen des Wiedersehens, in der die Zukünftigkeit des Films mit der jeweiligen politischen Gegenwart deckungsgleich gemacht und damit beide, Film und Realität, zugleich von ihren geschichtlichen und sehr konkreten Voraussetzungen befreit werden, möchte ich mich jetzt abschließend befassen. Die erste Wiederentdeckung des Films findet 2005 statt im Kontext der Versuche zahlreicher MigrantInnen, die Grenzzäune des spanischen Enklaven Ceuta und Melilla in Gibraltar und Marokko zu überwinden und so auf EU-Territorium zu gelangen. Die Grenzüberwindungsstrategien der Sauteurs wurden zumeist als Ansturm beschrieben, also mit einem militärischen Begriff belegt, der so Game of Thrones-mäßig irgendwo zwischen Mittelalter und Science-Fiction oszilliert. Entsprechend betitelt Malte Herwig einen Beitrag in der FAZ im Oktober 2005, Wir haben sie kommen sehen. In diesem Beitrag legt der Film und aktuelle Ereignisse übereinander. Eine Strategie, die, wie ich zeigen werde, bereits im Film selbst angelegt ist, die ich jetzt behaupte, weil ich Ihnen den Ausschnitt nicht mehr zeigen kann, und die immer noch gängige Praxis ist. Er schreibt, wir können nicht sagen, man habe uns nicht gewarnt. Die dramatischen Bilder der afrikanischen Flüchtlinge, die aus den armen Süden kommen, zu Tausenden die spanischen Exklaven in Marokko bestürmen und sich massenhaft gegen die Grenzen der dünn umzäunten Wohlstandsfestungen Europas werfen, diese Bilder haben wir schon einmal gesehen. In diesem Artikel etabliert Herwig den Drehbuchautor Nicholson als Migrationsorakel. Ich zitiere erneut, was der britische Autor William Nicholson 1990 im Drehbuch zu der Marsch als düstere biblisch unterlegte Was-wäre-wenn-Vision beschwor, hat heute, nur 15 Jahre später, beklemmende Aktualität gewonnen. Weitere 10 Jahre später wird der Verweis auf den Film erneut hergestellt. Im Sommer 2015 findet nun die steigende Zahl von MigrantInnen, die versuchen in Calais durch den Eurotunnel nach Europa zu kommen, breite mediale Aufmerksamkeit. Es war also noch bevor der Marsch aus Ungarn und über Österreich eingesetzt hat. Das ist nochmal wichtig. In diesem Kontext wird auch The March wieder als politische Wettervorhersage herangezogen, kurz bevor der March of Hope den langen Sommer der Migration einläutete. Die ARD, die den Film im September 2015 erneut ausstrahlt, führt im Nachtmagazin ein Interview mit dem Drehbuchautor, in dem dieser zu einer Art Orakel der Suspension von Zukunft und Vergangenheit in der Gegenwart gemacht wird. Der ARD-Beitrag setzt 3 Formate ein, mit denen Nicholson und der Film zu Wahrsprechern gemacht werden. Zunächst liest er aus dem Drehbuch vor, das wir in Nahaufnahme zu sehen bekommen. Hier. Die Sichtbarkeit der professionellen Formatierung, Final Draft, als doppelter Beweis. Also wenn man das Format kennt, erkennt man das hier auch gleich. Zum einen dafür, dass es sich in der Tat um einen fiktionalen Text handelt, zum anderen dient die Relektüre als Geste der Aktualisierung in der Gegenwart als Beweisstück, seht her, das steht so in den Akten. Nicholson wird so zum Märchenonkel und Nachrichtensprecher in Personalunion, der in den Nahaufnahmen interviewt wird, was ihn wiederum als Migrationsexperten instituiert. Und schließlich sehen wir ihn, wie in einem doppelten Loop den Film vor der Kamera wieder sieht. Der Drehbuchautor wird dabei gefilmt, wie er The March auf einem Laptop sichtet. Gerahmt wird diese Sequenz von Ausschnitten aus dem Film, die sowohl als Material für das Interview dienen, als auch Material für jene Nachrichtennormalität, von der das Nachtmagazin in diesem Beitrag spricht. Jeden Abend zur besten Sendezeit, die Realität überholt die Fiktion. Das ist so ein Ausschnitt, Filmausschnitt. Den Hinweis auf den Film verdanke ich übrigens dem Saarländischen Rundfunk, die mich 2015 zu meinem Buch zu Kino und Migration interviewten und das Interview mit diesem Film anfing, zu dem ich überhaupt nicht gearbeitet hatte. Entsprechend konsterniert habe ich damals geantwortet. Also sie fragten mich dann ganz typisch, ob der Film denn nicht visionär gewesen sei, weil er die gegenwärtigen Migrationsströme vorausgesehen habe. Meine Antwort, konsterniert wie gesagt, war damals, dass der Film ein Zukunftsdrama sei und als solches, wie jedes Science-Fiction, vor allen Dingen etwas über die Gegenwart aussage, in der er gedreht worden sei. Das war 1990, das Inkrafttreten des ersten Dubliner Übereinkommens. Und das war die Zeit, als in Deutschland im Rest der EU die vom Schweizer Bundesrat 1942 eingeführte Figur »Das Boot ist voll« zum Medium politischen Handelns erklärt wurde. Ein Topos, der seit den 1990er Jahren zwar nie wirklich von der Bildfläche verschwand, im Sommer der Migration aber mit Nachdruck aktualisiert wurde, unter anderem durch den ungarischen Regierungssprecher und den ehemaligen deutschen Innenminister und CSU-Fraktionsvize Hans-Peter Friedrich, um nur einige zu nennen. Die Boots- und Flutmetaphern dienten damals wie heute zur Durchsetzung von Entrechtungen, auf die Hannah Arendt in den 1950er Jahren in Der Niedergang des Nationalstaats und das Ende der Menschenrechte mit der griffigen Formel das Recht auf Rechte reagiert hat. Ansatzpunkt war für Arendt das Phänomen der Staatenlosigkeit, das sie als entscheidendes Phänomen des 20. Jahrhunderts beschreibt und das sie als Effekt des Nationalstaatensystems beschreibt, welches Migration als Problem allererst erzeugt, also nicht Migration erzeugt, sondern Migration als Problem erzeugt. Es geht bei Arendt daher nicht primär um den juridischen Zustand der de facto Staatenlosigkeit, sondern um den Nexus von Migration und Recht, der für sie das verborgene Fundament des politischen Systems Europas beschreibt. Eben jener Nexus, der die Lektüre von Arendt für eine Auseinandersetzung mit Illegalisierung und den Verdammten der See oder der Wüste auch heute so produktiv macht. Anders formuliert, was Arendt damals schon deutlich gemacht hat, ist, dass die Bewegungen der Migration nicht als Ströme oder Fluten oder menschliche Wanderdünen zu begreifen sind, sondern als fundamentale Herausforderung von Repräsentation. Von Repräsentation als Vor- und Darstellung und als die Frage, wie wir das Politische verstehen. Auch deshalb ist die Synchronisierung des Spielfilms The March mit aktuellen Migrationsbewegungen so signifikant, wie das ARD-Nachtmagazin mehrfach formuliert, im Film wie in der Realität. Obwohl ich bis heute mir nicht erklären kann, so ganz erklären kann, warum den Film nicht nochmal jemand aus der Versenkung geholt hat. Aber ich glaube, das hat wirklich was mit dem Geodeterminismus zu tun. Und ich habe auch nur im deutschsprachigen Raum geguckt. Wie gesagt, der Film wurde auch damals in andere europäische Länder ausgestrahlt. Wie das zum Beispiel im spanischsprachigen Raum ist, weiß ich nicht. Auch deshalb halte ich es für wichtig, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, Amitav Ghosh's Proposition in The Great Derangement aufzugreifen und den Erzählformen und Formaten der Projektionen von Klimawandel und Migration im Sinne von Vorhersagen und von Repräsentationen, also von Vorstellung, Darstellung und von Regierungshandeln, also diesen Projektionen und ihrer Funktion des Weltenschaffens, des Worldmakings Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Welt, in der die Premediation der Zukunft effektiv Zukünftigkeit verhindert. Klima und Wetter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zeitlichkeit. Wetterderivate ziehen die Differenz zu Versicherungspolicen ebenfalls entlang von Zeitlichkeit. Die Unwahrscheinlichkeit des plötzlichen Auftretens einer Wetterkatastrophe, eines Vulkanausbruchs, ist Sache von Versicherungen. Obwohl, ich glaube, Vulkanausbruch, na, je nachdem. Die Wahrscheinlichkeit allmählicher Entwicklung hingegen wurde in den börsennotierten Handel mit Derivaten und Futures übersetzt. Die bereits erwähnte Climate and Migration Coalition differenziert mit Blick auf Klimamigration ebenfalls zwei zeitliche Formate, Rapid Onset Disasters und Slow Onset Disasters. Slow Onset Disaster wie steigende Meeresspiegel, Desertifikation und Dürreperioden als Folge des Klimawandels sind langfristig vorhergesagt und kündigen sich über lange Zeiträume an, wie das Beispiel Tuvalu zeigt. Die Langfristigkeit der Perspektive in Verbindung mit Unwahrscheinlichkeiten ist der Grund, warum Klimawandel im modernen Roman nicht erzählbar ist, wie Ghosh ausführt, und warum er vor allen Dingen in Sci-Fi, Fantasy, in epischen Fantasy-Geschichten und spekulativer Fiktion wie dem Finanzmarkthandeln verhandelt wird. Oder eben in rein Fakten, also datenbasierten Formaten. Deren Interpretation, deren Verhandlung und vor allem deren Übersetzung in Regierungshandeln wird jedoch von eben jenen Erzählungen getragen oder verhindert, die aus dem Bereich der Fiktion stammen. Jene Fiktion, die eben gerade nicht unrealistisch oder unwahrscheinlich sind, wie Ghosh deutlich macht, und die wie The March in der ARD präsentiert, zur Realität werden. und durch die Klimavorhersagen zu Migrationspanik werden, selbst wenn der Rahmen hierfür vermeintlich in der Anerkennung der Fakten liegt. Migration und Rassismus gehören, wie gesagt, zusammengedacht. Genauer, Migrationspolitik gehört aus rassismuskritischer Perspektive analysiert. Das darf auch dann nicht aus dem Blick geraten, wenn Migration zum Vehikel der Anerkennung von Klimawandel wird. Dankeschön.